Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich darf auch Sie ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns allen eine gesegnete Stunde wünschen unter seinem Wort. Ja, wir wollen heute mal einen Blick hineinwerfen in den ersten Timotheusbrief. Und zwar wollen wir zunächst mal den Bibeltext hören, und zwar aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, ab Vers 3 bis 21. Also 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 3 bis 21. Da schreibt der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter, an seinen wichtigsten Mitarbeiter, den Timotheus: So sollst du lehren und ermahnen, wenn jemand anders lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus hält und an die der Gottseligkeit entsprechende Lehre, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgezänk, woraus Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn entstehen. Zinkereien von Menschen, welche verdorbenen Sinnes und der Wahrheit beraubt sind und die Gottseligkeit für eine Erwerbsquelle halten, von solchen halte dich ferne. Es ist allerdings die Gottseligkeit eine bedeutende Erwerbsquelle, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, so ist es klar, dass wir auch nichts hinausnehmen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Schlingen und viel törichte und schädliche Lüste, welche die Menschen in Verderben und Untergang stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel aller Übel. Etliche, die sich ihr hingaben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, Gottesmensch, fliehe solches, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird, der Selige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen im jetzigen Zeitalter gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, mitteilsam und so für sich selbst ein schönes Kapitel für die Zukunft sammeln, damit sie das wahre Leben erlangen. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unselige Geschwätz und die Einwürfe der fälschlich sogenannten Erkenntnis, zu welcher sich etliche bekannten und darüber das Glaubensziel aus den Augen verloren. Die Gnade sei mit euch. Ja, in diesem ersten Timotheusbrief, da erfahren wir, wie der Apostel Paulus eben seinem wichtigsten Mitarbeiter, dem Timotheus, wie er ihn ja instruiert, informiert, wie er ihn schult, wie er ihn belehrt, wie er ihn auch ermahnt und wie er ihn auch ermutigt. Und dieser erste Timotheusbrief, der war also nicht nur ein Autorisierungsschreiben für den Timotheus, sondern es war auch ein Brief, der in der Gemeinde öffentlich also verlesen wurde, sodass also alle mitbekommen haben, was der Apostel Paulus dem Timotheus da sozusagen ins Stammbuch geschrieben hat. Und was ist jetzt nun eigentlich so der Tenor dieses Textes? Ich denke, dass wir wieder ganz neu durch das Wort Gottes ja bekräftigt, befestigt, bestärkt werden, wenn wir eben durch diesen Text mitbekommen, was der Apostel Paulus dem Timotheus mit auf den Weg gegeben hat. Und man kann das ja quasi so in einem Satz zusammenfassen. Da heißt es ja in dem letzten Vers, allerdings heißt es da im indirekten Sinne, dass einige dieses Glaubensziel aus den Augen verloren haben. Und das ist eigentlich so dieser Kerngedanke, dieser Kernpunkt, und man könnte eigentlich diesem ganzen Text diese Überschrift geben: Lass mir das Glaubensziel vor Augen bleiben. Und darum geht es, liebe Geschwister, und dazu muss ich wissen, wo stehe ich, wer bin ich und was will ich? Also wo stehe ich, wer bin ich und was will ich? Und an diesen drei schlichten, einfachen Fragestellungen, die wollen wir nun mal ja anhand dieses Textes ein wenig beleuchten. Und zunächst mal die Frage, wo stehe ich? Und ich denke, es ist ganz wichtig für einen Christen, ja, dass er seine Lage beurteilen kann, dass er sein Leben beschreiben kann, dass er sich fragen muss, kann er seine jetzige Situation bejahen? Was muss ich eventuell ändern? Was muss so bleiben? Und ich denke, das ist eben ganz wichtig, dass man sich diese Fragen stellt. Und wenn wir nun diesen Text hier betrachten, dann bekommen wir so etwas mit, was so die Grundatmosphäre von Menschen ist, die an Jesus Christus glauben. Und das ist ganz wichtig, dass das der Gemeinde wieder einmal ganz neu mitgeteilt bekommt, damit sie also nicht eine falsche Prägung von der Wirklichkeit erhält, damit sie sich also nicht auf irgendetwas Falsches einstellt. Und was ist aber jetzt nun diese Grundatmosphäre, die hier in diesem Text sichtbar wird? Und wenn wir diesen Text hier aufmerksam lesen, dann beschreibt er uns, und das wollen wir uns einmal fragen, und ich möchte das mal so anhand eines Bildes verdeutlichen. Beschreibt uns dieser Text hier, beschreibt er uns hier eine Bootsfahrt auf einem, ja, auf einem stillen See, also im milden Abend und so weiter, wo also die Paddel noch so ganz in das Wasser hineingehen, plätschern in das Wasser hineingehen, die Mücken so ein wenig surren und das Boot so still und sanft dahergleitet? Oder beschreibt hier dieser Text eine Situation, oder wo uns der Apostel Paulus vielmehr sagen will, dass wir uns sozusagen auf dem letzten Stück einer Wanderung befinden, zu einem vorgesteckten Ziel hin. Dass uns Paulus also wirklich mit diesem Text deutlich machen will, ja, der Weg der Gemeinde ist ein Glaubensweg. Ein Glaubensweg in den verschiedensten Variationen. Und die Bibel bezeichnet das mit dem Bild des Kämpfens und auch mit dem Bild des Laufens. Eben aber ausgerichtet auf ein vorgestecktes Ziel zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich denke, das will uns der Apostel Paulus hier wirklich mit diesem Text klar machen. Das ist so die Grundatmosphäre wirklich von Menschen, die an Jesus Christus glauben, die ihm also nachfolgen. Und deswegen ist auch dieser Text, der ist auch ganz stark ausgerichtet oder ist auch ganz stark von einem Ziel bestimmt. Wir haben also in diesem Text hier wunderbare Zielangaben. Wenn wir jetzt nur einmal diesen Vers 14 betrachten, wo es heißt, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es weiters, welche zu seiner Zeit zeigen wird der selige und alleingewaltige, der König der Könige, der Herr der Herrschende. Ich denke, das ist das Ziel, worauf im Menschen, die zu Jesus Christus gehören, ja, drauf losmarschieren. Und ich denke, von diesem Ziel bestimmt sich auch alles. Und von diesem Ziel her ist auch alles zu bedenken. All diese Imperative, all diese Befehle, und davon gibt es ja in diesem Text genügend. Und das bestimmt sich eben auch hier von diesem Ziel her. Das ist von diesem Ziel her auch zu bedenken. Wie es zum Beispiel heißt, hier ab Vers 17, wo die Reichen also ermahnt werden. Und da stehen wir also, liebe Geschwister. Wir stehen also mitten in diesem Wettlauf, mitten in dieser Kampfbahn, mitten in diesem Schlachtfeld. Wir sind also auf dieser Pilgerwanderung, wie auch immer wir es beschreiben wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wieder mitbeteilt bekommen, dass uns das wieder in Erinnerung gebracht wird, damit wir also wirklich ganz, ganz klar erkennen, welches Profil der Christ eigentlich trägt, weil wir eben ja noch nicht am Ziel sind. Und dass wir eben noch nicht am Ziel sind, das macht der Apostel Paulus ja hier an zwei Stellen in diesem Text ganz schmerzhaft deutlich, indem er also in Vers 10 sagt, dass etliche vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viel Schmerzen bereitet haben. Und in ähnlicher Weise in Vers 21, dass etliche das Glaubensziel aus den Augen verloren haben. Und weil das eben so ist, weil wir eben noch nicht am Ziel sind, deswegen hat dieser Text diese starke Zielorientiertheit, dass wir immer wieder diesen Blick haben auf diesen lebendigen Herrn. Und wenn ich das eben nicht habe, dann laufe ich eben Gefahr, dass ich massive Enttäuschungen in meinem Glaubensleben erlebe, bis hin zu der Gefahr, dass ich das vorgesteckte Ziel verfehle. Dass ich eben dieses Glaubensziel, wie der Apostel Paulus es eben hier sagt, dass ich das Glaubensziel eben aus den Augen verliere. Und deswegen ist es auch mal ganz hilfreich, dass man auch mal einen Blick hineinwirft in unser christliches Liedgut. Und dann merken wir plötzlich, dass die Generationen früher das sehr, sehr gut verstanden haben. Und ich möchte nur mal so einige Liedanfänge zitieren, wo das wirklich sehr, sehr deutlich wird. Wir kennen sicherlich das Lied "Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christen Glaubensstreit". Oder denken Sie an das Lied "Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen". Ist auch so ein Lied mit Zielorientierung. Oder denken wir an das große Lied von Gerhard Terstegen. "Kommt Kinder, lasst uns gehen, der Abend kommt herbei". Oder ein weiteres Lied: "Mir nach spricht Christus, unser Held". Oder denken wir an das Lied von Hiller: "Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin". Oder diese beiden Gebetslieder: "Jesus, hilf siegen, du Fürste des Lebens". Oder "Herr, habe Acht auf mich". Alles Lieder, die uns bekannt sind, aber wo die früheren Generationen wirklich das verstanden haben. Und das sind doch Lieder, die ich dann bete, wenn ich wirklich in diesem Glaubenskampf bin, wenn ich wirklich in diesem Wettlauf bin, wenn ich wirklich in dieser Kampfbahn bin. Dann singe ich doch gerade diese Lieder, dann brauche ich doch gerade diese alten Lieder. Und wenn ich denke, wenn ich das zutiefst verstanden habe, dann werde ich auch Dinge in meinem Leben ganz anders beurteilen. Eben als zum Wettlauf, eben als zur Kampfbahn gehörend. Und dann werde ich nicht also mich permanent enttäuscht, ja, nörgelnd oder unzufrieden verhalten bzw. zurückziehen. Und ich denke, das wird uns auch davor bewahren, in meinem Christenstand vor irgendwelchen falschen Wunschvorstellungen oder vor irgendwelchen falschen Illusionen. Sondern wir müssen wieder ganz neu begreifen, was der Apostel Paulus dem Timotheus wirklich damals so sinngemäß gesagt hat: "Timotheus, du bist mitten in dieser Kampfbahn, du bist mitten in diesem Wettlauf, du bist in diesem Kampf, du hast diese Gefährdungen, diese Anfechtungen, aber Timotheus, mach weiter, lass dir das Glaubensziel nicht aus den Augen kommen." Darum geht es immer wieder. Also da stehe ich, das muss ich also begreifen, wenn ich wirklich dieses Glaubensziel nicht aus den Augen verlieren will. Zunächst mal muss ich begreifen, verstehen, wo stehe ich. Dass es eben wirklich ein Stück Wanderung ist, immer ausgerichtet auf dieses Ziel. Dass unser Weg wirklich eben ein Glaubensweg, ja ein Glaubenskampf ist. Und ich denke, nachdem wir das also begriffen haben, wo wir stehen, marschieren wir natürlich weiter. Und dann stellen wir natürlich fest, dass da auch die nächste Frage ist: Wer bin ich oder wen stelle ich eigentlich da? Und da stoßen wir in diesem Text, das fand ich schon ganz interessant, da stoßen wir in diesem Text auf eine, ja ich möchte mal sagen, auf eine recht eigenartige, auf eine recht ungewöhnliche Bezeichnung für einen Christen. Da lesen wir nämlich in Vers 11: "Du Gottesmensch." Ich vermute mal, dass niemand unter Ihnen jemals schon so angeredet worden ist: "Du Gottesmensch, Bruder, Schwester, Kinder Gottes, Nachfolger Jesu Christi." Ich denke, das sind wir so gewohnt. Aber "Guten Morgen, du Gottesmensch", ich denke mal, das ist nicht so unsere normale Sprache. Aber das ändert eben nichts an der Tatsache, dass dieser Ausdruck ein ganz wichtiger Ausdruck aus dem Alten Testament ist, den der Apostel Paulus hier sozusagen in das Neue Testament mit hineinnimmt. Und der Gedankengang des Alten Testaments ist, dass der Mensch immer durch irgendetwas bestimmt oder durch irgendetwas ja verbunden ist. Und deswegen gibt es ja auch eben so verschiedene Sorten, verschiedene Arten von Menschen. Da gibt es also den Mammonmenschen. Oder da gibt es zum Beispiel den Götzenmenschen. Und so ist eben auch eine Möglichkeit, sich mit dem lebendigen Gott zu verknüpfen, sich mit dem lebendigen Gott zu verbinden, und dann wirst du zu einem Gottesmenschen. Das heißt also, das Leben von dir und das Leben von mir mit dem lebendigen Gott ist ihm in einer ganz besonderen Art und Weise verbunden, verknüpft. Und das haben wir doch eigentlich in unserem bisherigen geistlichen Leben immer wieder gespürt und auch gemerkt, dass sich nämlich ja die Festlegung unseres Lebens doch im Laufe der Jahrzehnte, wo der Heilige Geist wirklich in uns gewirkt hat, dass sich die Festlegung unseres Lebens doch verändert hat. Dass sich eben hier dieses Profil, du bist doch ein Gottesmensch, dass sich das Profil im Laufe unseres geistlichen Lebens allmählich entfaltet hat. Und es ist ja auch weiterhin sehr interessant, da hat man also mal nachgeforscht, dass dieser Ausdruck Gottesmensch im Alten Testament circa 70 Mal auftaucht. Also daran sehen wir schon, dass es ein ganz, ganz wichtiger Fachausdruck ist im Alten Testament. Und all diese Leute wie Mose, wie Samuel, wie Elia, Elisa und David und wie sie alle heißen, bekommen alle diesen Titel. Und das Interessante ist doch jetzt, dass du und dass wir jetzt gemeinsam in dieser hochinteressanten Reihe mit drinstecken. Weil eben der Apostel Paulus seine Mitarbeiter und eben auch die Gemeinde Gottesmenschen nennt. Nur, wenn wir uns schon so bezeichnen dürfen, dann müssen wir uns auch natürlich fragen, was gehört denn eigentlich zum Gottesmensch? Und ich denke, zu allem gehört ganz, ganz, ganz wesentlich dazu, dass, wenn ich mich also so nennen darf, dass die Eigentums- und dass die Bestimmungsrechte nicht mehr bei mir liegen, sondern dass ich sie sozusagen dem Herrn übertragen habe, weil ich ihm jetzt gehöre, weil ich jetzt mit ihm verbunden bin. Er hat mich also teuer erkauft, aber das heißt auch, er kann jetzt machen, er kann jetzt bestimmen. Das müssen wir also ganz, ganz klar und deutlich sehen. Ich denke, das ist das eine, was dazu gehört, wenn ich mich wirklich als Gottesmensch bezeichnen darf. Das andere ist natürlich, dass diese Bezeichnung sicherlich ein ganz großer Titel und eine ganz große Ehre ist. Das ist ja schon erstaunlich, dass wir als normale Menschen, als normale Christen, dass wir uns wirklich so nennen dürfen, dass Gott das erlaubt, dass Gott das zulässt. Aber das ist eben aus der Perspektive Gottes, ist das keine Last, sondern es ist schlechthin der Adel für unseres Lebens. Dass wir uns wirklich so bezeichnen dürfen, du Gottesmensch, auch wenn es eine recht ungewöhnliche Bezeichnung ist. Und weiterhin, denke ich, gehört dazu, dass wenn ich zu ihm gehöre und ich mich so nennen darf, dass ich mich dann auch fragen muss, was gilt denn dann von seiner Seite, also was gilt denn dann von Gottes Seite her? Und dann mache ich hier in diesem Text eine ganz wunderbare, eine ganz schöne Entdeckung. Dass nämlich der lebendige Gott hier in einer ganz wunderbaren Art und Weise beschrieben, ja, ich möchte fast sagen, besungen wird. Dass also mitten in diesem Text hier, den wir gerade gelesen haben, dass mitten in diesem Text ja sozusagen ein Hymnus ist, ein Lobgesang auf den lebendigen Gott. Und das Interessante an diesem Timotheusbrief ist, dass das eben hier nicht der einzige Hymnus ist, sondern das ist ein Hymnus von vieren insgesamt in diesem Timotheusbrief. Und wenn wir einen Blick werfen in den ersten Timotheusbrief, und darum geht es ja hier, in das erste Kapitel, Vers 17, da kann nämlich der Apostel Paulus sagen, aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und Alleinweisen, sei Ehre, Preis und Ewigkeit. Dann geht es weiter im zweiten Kapitel, die Verse 5 und der erste Teil von Vers 6, denn es ist ein Gott, und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und dann im Kapitel 3, im Vers 16, haben wir wieder so einen Lobgesang, so eine wunderbare Beschreibung, ein Hymnus. Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Und dann der Hymnus, den wir gerade gelesen haben. Dass man sich also fragt, ja, was sollen eigentlich diese ganzen Hymnen hier mitten in diesem Timotheusbrief? Und wenn man sich diese vier Hymnen mal so näher betrachtet, mal so etwas näher untersucht, dann stellt man also fest, dass diese beiden mittleren, also der Hymnus, der in 1. Timotheus 1, 17 und im 2. Kapitel 5 und 6a steht, dass es da insbesondere geht um das Heilshandeln Jesu Christi. Also das Geheimnis der Erlösung in Jesus Christus, das Geheimnis seiner Gemeinde. Und während es bei den beiden äußeren Hymnen geht, ja letztendlich so um die Größe Gottes. Da hören wir ja, er wird der Glückselige genannt. Das heißt, bei ihm allein ist das Glück zu finden. Oder er wird der Alleinige genannt. Das heißt, dass er allein die Macht und Kraft hat. Oder er wird der Unsterbliche genannt. Das heißt, wenn man ihm begegnet, kann man eigentlich nur leben. Und jetzt kommt das Wunderbare, was der Apostel Paulus damit also auch noch ausdrücken will, dass dieser Hymnus oder diese Hymnen, dass diese Hymnen auch dir und auch mir gelten. Warum? Weil du eben ein Gottesmensch bist, weil du eben zu ihm gehörst, weil du eben auf seiner Seite stehst. Und der Apostel Paulus will uns also jetzt klar machen, dass wir eines Tages diesem lebendigen Gott, der uns hier auf Erden gesucht und gefunden hat, der uns hier gerechtfertigt, der uns geheiligt hat, der uns tagtäglich von unseren Sünden reinigt, dass wir eines Tages diesem lebendigen Gott begegnen werden und dass er uns so machen wird, wie er ist. Das heißt, er wird uns verwandeln in seiner Herrlichkeit. Ja, wir können im Grunde genommen sagen, so wie er hier in diesen Hymnen beschrieben wird. Und das will uns Apostel Paulus klar machen, dass wir eines Tages diesem lebendigen Gott so begegnen und dass er uns dann auch so verwandeln wird, wie wir das also gerade hier gehört haben, wie es also hier wirklich beschrieben wird. Und jetzt ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wo dieser Hymnus gesungen wird. Oder sagen wir so, wo dieser Hymnus steht in diesem Text. Das ist ja auch ganz interessant. Er steht ja weder am Anfang noch am Ende des Textes, sondern er ist ganz massiv eingeschoben mittendrin. Also sozusagen, man kann sagen, zwischen Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ermahne die Reichen. Oder sagen wir es ganz allgemein, und den Ermahnungen, die hier auftauchen. Dazwischen steht dieser Hymnus. Und warum ist die Stellung dieses Hymnus in diesem Text so wichtig? Weil der Apostel Paulus damit sagen will, dass die Gemeinde eben nicht so, sag ich mal, aus dem Normalen, aus dem Alltäglichen herausgehoben ist und so mehrere Meter über dem Erdboden schwebt, da irgendwo in so geistlichen Atmosphären, sondern dass sie mittendrin steckt in dem Alltag, in dem Normalen, wo sie also versucht zu kämpfen, wo sie also versucht, Jesus Christus nachzufolgen, wo sie also versucht, so halbwegs mit der Macht der Sünde klarzukommen. Und da brauche ich ja gerade diesen Blick auf den lebendigen Herrn, so wie er hier in diesen Hymnen beschrieben wird. Und da will die Gemeinde ja letztendlich hin, zu diesem lebendigen Herrn. Da darf sie hin, da will sie hin und da kommt sie auch hin. Oder um es mal wirklich so mit einem Bild zu beschreiben, wir brauchen also immer den Blick auf das Felsmassiv. Genauer, wir brauchen den Blick auf diesen Berggipfel oder noch genauer, wir brauchen den Blick auf dieses Gipfelkreuz. Und das gebrauche ich, und das, diesen Blick brauche ich doch gerade dann, um weiterhin in diesem Bild zu bleiben, wenn ich in der Felswand hänge. Wenn es mir also nicht so gut geht. Wenn es mir also schwer fällt. Wenn mir die Nachfolge Jesu Christi mal Mühe bereitet. Wenn der Glaube da mal so ein wenig bröckelt. Oder wenn das Vertrauen so ein wenig schwindet in jener oder dieser Situation. Wenn ich also emotional nicht so in der Lage bin, dann brauche ich doch gerade diesen Blick auf diesen lebendigen Herrn, so wie er hier in diesen Hymnen beschrieben wird. Und das will uns der Apostel Paulus wirklich deutlich machen. Adolf Schlatter, der große Theologe des letzten Jahrhunderts, der konnte hierzu Folgendes sagen. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal einige Auslegungen von Adolf Schlatter gelesen haben. Er ist ja nun ein Mensch, der nicht unbedingt die Gabe hat, die Dinge einfach auszudrücken, aber eben treffend. Und er konnte also hierzu sagen, der alle Spannungen des Strebens in Stille und Gewissheit verwandelnde Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Nochmal. der alle Spannungen des Strebens, und mit Spannungen des Strebens, da meint er so das alltägliche Leben, mit all seinen Anfechtungen, Sorgen, Problemen, Nöten, auch mit den erfreulichen Dingen und so weiter. Das ist, meint er hier also mit Spannungen des Strebens. Also der alle Spannungen des Strebens in Stille und Gewissheit verwandelnde Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Und es wird so sein, liebe Geschwister, die neue Woche wird also Spannungen des Strebens bringen. Einige werden sie kennen, werden sie jetzt schon kennen, einige zum Glück nicht. Aber es wird Spannungen des Strebens geben und wir werden auch in der neuen Woche in den Glaubenskampf hineinkommen. Und da brauchen wir eben das, was Adolf Schlatter hier so ausgedrückt hat, diesen in Stille und Gewissheit verwandelnden Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Damit ich also das Glaubensziel nicht aus den Augen verliere, muss ich wissen, wo ich stehe. Ich muss wissen, wer ich bin. Aber ich muss natürlich auch wissen, was ich will. Was will ich nun, der ich als Gottesmensch unterwegs zum vorgesteckten Ziel bin? Was will ich? Und da gibt dieser Text dir auch eine ganz klare Antwort. Ich will Anweisungen. Ich will Hilfestellungen. Da drücken wir etwas krasser aus. Ich will Befehlungen. Befehle. Ich will Anordnungen, ich will Unterstützung in jeglicher Form, damit ich auch wirklich zu diesem Ziel ankomme. Und dann denke ich, bekommen diese Imperative, diese Befehle, und davon gibt es ja in diesem Text nun wahrlich genug, dann bekommen die auch eine ganz andere Qualität. Dann werde ich also nicht so denken nach dem Motto, nun gut, diese Befehle stehen in der Bibel, dann muss ich sie halt über mich ergehen lassen. Sondern ich werde sagen, gerade diese Befehlungen, gerade diese Anweisungen, gerade diese Hilfestellungen, ich brauche sie. Und dann kommt man ganz langsam kommt man auch geistlich dahin, dass man diese 176 Verse aus dem 119. Psalm besser versteht. Wenn nämlich der Beter ununterbrochen sagt, gib mir deine Anweisungen her, gib mir deine Befehle, zeige mir, dass du mich bewahren kannst, zeige mir, was ich tun kann. Ich will die Befehle, ich will die Anweisungen, nicht ich ertrage sie oder ich erdulde sie erzwungenermaßen. Bleiben wir nochmal im Gebirge. Nicht, da hängst du also in einer Wanderung drin. Die gute Anfangskondition, die so für die ersten beiden Stunden ausgereicht hat, die ist dahin. Die dritte und vierte Stunde der Wanderung hast du einigermaßen überlebt. In der fünften und sechsten Stunde hast du schon darüber nachgedacht, eventuell aufzugeben. Und dann kommt der Wanderführer und sagt, jetzt kommt eigentlich das schwierigste Stück Arbeit bis zum Gipfelkreuz. Jetzt wird es nochmal richtig hart. Und dann kommt die siebte und achte Stunde und du hängst da mit deiner Ausrüstung in der Felswand und hast kaum noch Kraft und weißt gar nicht, wie das weitergehen soll. Und plötzlich hörst du unter dir eine Stimme, die dir sagt, fasse oben rechts in die Felsspalte mit deiner Hand. Pass auf den Fuß links unten auf. Halt dich da fest und geh, zieh bitte durch. Und dann wirst du doch nicht sagen, also sei du mal ganz schön still da unten, ich mach das schon alleine. Nein, dann wirst du sagen, vielen Dank, Dankeschön, kannst du vielleicht noch ein bisschen nachschieben. Und ich denke, so ist das auch mit Gott und mit seinen Befehlen. Das müssen wir wirklich so begreifen. Dann verstehen wir eben auch, warum der Timotheus wirklich gesagt hat, ich brauche diese Anweisungen, wie sie hier alle auftauchen. Lehre, ermahne, fliehe, jage nach, kämpfe, ergreife, halte fest, bewahre. Ein Befehl nach dem anderen. Und Timotheus will sie. Und ich hoffe, wir auch. Natürlich kann man sich die Frage stellen, ist das nicht des Guten so viel? So viele Befehle auf einmal. Aber bedenken wir, es sind ja verschiedene Etappen auf unserem Glaubensweg zu diesem vorgesteckten Ziel. Und ich brauche nicht alle Anweisungen, alle Befehle auf einmal. Ich brauche mal jene, und wenn ich auf einer anderen Etappe meines Glaubenswegs mich befinde, dann brauche ich halt mal diese. Nur bei diesen ganzen Befehlen, die da auftauchen, da fällt also Folgendes auf, dass zwei Dinge dadurch ganz besonders hervorgehoben werden, dass sie doppelt genannt werden. Und das sind vor allen Dingen Dinge, ja, die uns das Ziel verdunkeln wollen, die uns das Ziel, ja, verwischen wollen, die uns eigentlich von diesem Ziel abbringen wollen. Und das eine Thema ist eben die Gefahr, dass in den Gemeinden sozusagen geistlicher Müll durch die Irrlehrer entstehen kann. Und das sagt Paulus besonders in den Versen, ich will die jetzt nicht nochmal alle vorlesen, aber das sagt er jetzt besonders in doppelter Weise, jetzt einmal in den Versen 3 bis 6 und dann sagt er das nochmal in den Versen 20 und 21. Und was in diesen beiden Stellen, was also da wiedergegeben wird, ist eben die ganz große Gefahr der Gemeinde Jesu Christi aller Zeiten und damit natürlich auch für uns heute, dass wirklich geistlicher Müll von außen oder von verschiedenen Stellen in die Gemeinde eindringen kann. Sei es zum Beispiel durch die liberale Aufweichung, sei es durch irgendwelches frommes Gerede. Und deswegen sagt uns ja der Apostel Paulus, deswegen fordert er uns ja auf, die Irrlehrer zu durchschauen. Und dazu benennt er einmal den Grundfehler der Irrlehrer, dann den Zustand der Irrlehrer, dann die Wirkung der Irrlehrer und die Motivation der Irrlehrer. Und der Grundfehler dieser Irrlehrer ist schlicht und einfach, dass sie anders lehren. Sie halten sich eben also nicht an die gute biblische Lehre oder an die gute apostolische Lehre, sondern sie lehren anders. Und wir wissen, das postmoderne Christentum hat überhaupt keine Probleme mit diesem Anderslehren, überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, sie sagen gerade dieses andere, dieses Anderslehren, das ist ja gerade das Bereichernde. Und deswegen sollen wir uns ja eben öffnen für alle möglichen Religionen. Und es gibt ja so einen Kernpunkt, den alle falschen Lehren so gemeinsam haben. Das ist nämlich, dass sie dieses Jesus allein ablehnen. Dieses, wie der Lateiner sagt, dieses Solus Christus. Dass sie dieses Jesus allein ablehnen. Indem sie also einmal die Grenzen zwischen den Religionen verwischen und indem sie den Gegensatz zwischen Jesus Christus und den anderen Religionsstiftern aufheben. Also die haben überhaupt keine Schwierigkeiten mit diesem Anderslehren. Das ist aber der Grundfehler dieser Irrlehrer. Und das sollen wir durchschauen. Dazu fordert uns der Apostel Paulus auf. Der zweite ist der Zustand dieser Irrlehrer. Und da heißt es in diesem Text ganz klar, sie sind aufgeblasen, sie streichen sich selbst heraus. Aber sie verstehen nichts, sagt der Apostel Paulus. Sie können geistliche Zusammenhänge nicht richtig einordnen. Sie kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Und ich denke, das Schlimmste, was an ihrem Zustand ist, dass, wie es in diesem Text hier heißt, dass sie der Wahrheit beraubt sind. Durch Gott als Handeln seines Gerichts. Das heißt also, die Wahrheit, gegen die sie immer wieder angekämpft haben, diese Wahrheit können sie nicht mehr erkennen. Gott hat ihnen sozusagen diese Wahrheit weggenommen. Sie haben also keine Chance mehr, an diese Wahrheit heranzukommen. Verstockung, Pharao. Diese Beispiele machen das ja auch ganz deutlich. Und ich denke, das ist das Schlimmste an diesem Zustand, dass sie nicht mehr an die Wahrheit Gottes herankommen. Und das will der Apostel Paulus eben damit sagen, wenn er sagt, sie sind der Wahrheit beraubt. Ja, und dann noch die Wirkung dieser Leute. Da heißt es, sie bewirken also Zwietracht. Da ist ja die Rede von Neid, Hader, Lästerung. Da brauchen wir jetzt nicht näher drauf einzugehen. Böse Argwohn, Zänkereien und. Und schließlich noch die Motivation dieser Leute. Frömmigkeit, ja, des Gewinnes wegen. Und jetzt ist ganz interessant, dass er diesen letzten Punkt, Frömmigkeit des Gewinns, dass er diesen Punkt dazu benutzt, um jetzt zu diesem zweiten Thema, das auch doppelt genannt wird, überzuleiten, nämlich der permanente Götzendienst des Geldes. Und das macht er einmal klar in den Versen 7 bis 10 und zum zweiten in den Versen 17 bis 19. Und dazu auch eine nette Geschichte, und zwar, es ging also einige Wochen ging es ganz gut. Opa schlief im Gottesdienst nicht mehr ein, weil der Enkel Günther neben ihm saß. Und der Pastor hatte mit Günther einen Vertrag geschlossen. Er hatte zu ihm gesagt, wenn du also im Gottesdienst neben Opa sitzt und hinderst ihn erfolgreich am Einschlafen, dass er also nicht mehr einschläft im Gottesdienst, dann bekommst du von mir 50 Cent. Und das ging jetzt einige Wochen gut. Doch eines Sonntags, da traute der Pastor seinen Augen nicht. Opa war wieder eingeschlafen. Und Günther saß ganz ungerührt daneben. Und nach dem Gottesdienst stellte er seinen kleinen Vertragspartner zur Rede und sagte: Mensch Günther, wir haben doch einen Vertrag geschlossen. Du hättest doch heute auch wieder 50 Cent verdienen können, wenn du Opa erfolgreich daran gehindert hättest, einzuschlafen. Ja, ja, sagt Günther, ich weiß, Herr Pastor, ich weiß. Aber Opa hat mir versprochen, einen Dollar zu geben, wenn ich ihn weiterschlafen lasse. Nun gut, da war der Pastor eben halt machtlos. Aber ich denke, diese Geschichte passt ganz gut hierhin. Denn der Pastor und Günther haben ganz offen über ein Thema geredet, ja, über das wir nicht so offen reden. Aber über das die Bibel hier sehr offen verhandelt. Es geht eben halt eben um das Geld. Und warum macht die Bibel das so? Ich denke, weil an unserer Stellung zum Geld auch etwas deutlich wird, ja, von der Stellung unseres Herzens. Weil da wirklich etwas deutlich wird, was auch unseren Glaubensgehorsam anbetrifft. Natürlich hätte Paulus auch über andere Themen sprechen können. Er hätte auch über die Sexualität sprechen können, über den Alkohol. Und wir wissen, das macht er ja auch, nur eben halt an anderer Stelle. Aber an dieser Stelle hier spricht er mal ganz besonders das Geld an. Und wir wollen an dieser Stelle auch nur ganz einige Punkte nur anreißen. Man könnte ja eine ganze Predigt über dieses Thema halten. Aber was ist zu diesem Thema Geld zu sagen? Ich denke, das Erste, was wir wirklich festhalten sollen, und das ist uns auch sicherlich klar, dass Geld wirklich eines der massivsten Götzen ist, mit enormer Macht und Kraft. Uralt, aber hochmodern. Denken wir nur eben an die Macht und an die Kraft der Geldgier, heute ja aktuell. Und die Bibel gibt uns ja eine Reihe von Beispielen. Nicht denken Sie an Josua 7, an die Habsucht von Achan. Oder denken Sie an Matthäus 26 bzw. Johannes 12, Judas und seine Geldgier. Oder denken wir eben an das Ehepaar Ananias und Sapphira und ihre Habsucht. Das sind eben mal so einige Beispiele. Und das Schlimme an der Geldgier ist, dass sie ja wieder Folgesünden produziert. Wir kennen ja alle diesen Spruch, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Und Prediger 5, Vers 9, was sagt es da? Wer Geld liebt, wird Geldes nicht mehr satt. Und der Philosoph Schopenhauer hat das so ausgedrückt, Geld ist wie Seewasser. Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man. Das ist also das eine. Geld ist also wirklich eine der massivsten Götzen unserer Zeit. Wir sollen auch erkennen, dass das Geld aber sehr unbeständig ist. Das macht ja dieser Bibeltext auch sehr deutlich. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, sagt der Apostel Paulus. So ist es klar, dass wir auch nichts herausnehmen können. Das ist keine neue Erkenntnis. Diese Einsicht hatte im Grunde genommen schon Hiob. Im ersten Kapitel, Vers 21, sagt er das ein bisschen allgemeiner, nicht so direkt, so speziell auf das Geld bezogen. Ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Nicht? Und ich denke, diese beiden Bibelstellen beweisen eben eigentlich doch die Machtlosigkeit des Geldes, letztendlich die Wertlosigkeit allen materiellen Besitzes. Und wer sich auf Geld verlässt, der ist verlassen. Denken wir nur an das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Denken wir nochmal an Sprüche 5, Vers 9. Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. Oder an Sprüche 11, Vers 28, wer sich auf den Reichtum verlässt, der wird untergehen. Oder Markus 8, 36, wo es wieder etwas allgemeiner gehalten wird, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und da können sie das Geld mit hineinpacken, den Reichtum, und nehme eben doch Schaden an seiner Seele. Und ich denke, dass wir diese Gefahr wirklich für uns auch erkennen müssen. Ich denke, dass es nicht falsch ist, oder ich denke, dass die Bibel das auch nicht als falsch erklärt, sage ich mal, dass wir Christen hier in Deutschland, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, reich sind. Gut, reich ist ja jetzt ein relativer Begriff, jeder versteht etwas anderes unter reich. Aber dass es uns als Christen hier in Deutschland wirklich gut geht, das können wir ja so sagen. Ich denke, das verurteilt die Bibel sicherlich nicht, aber wir sollen den Sinn des Geldes erkennen. Wir sollen wirklich erkennen, was wir mit dem Geld machen, was uns Gott anvertraut ist. Und wir haben es ja noch im Ohr, wenn wir uns Gottesmenschen nennen, dann haben wir die Bestimmungs- und Eigentumsrechte abgegeben an den Gott. Das heißt, er kann machen, er kann jetzt bestimmen. Und eben auch in Bezug auf das Geld. Dass wir also den Sinn des Geldes wirklich richtig erkennen, dass wir das richtig hier machen mit dem Geld, dass wir richtig wirklich mit dem Geld umgehen oder wie es eben hier heißt, dass wir reich werden an guten Werken. Das ist damit gemeint. Wie gesagt, reich werden oder reich sein ist sicherlich nichts Falsches. Nicht denken wir an die Geschäftsfrau Lydia, die war auch reich. Aber es geht darum, dass wir den Sinn des Geldes erkennen, dass wir den richtigen Umgang haben mit dem Geld. Psalm 62, Vers 11 sagt es, fällt euch Reichtum zu, also das gibt es, aber dann hängt euer Herz eben nicht daran. Also Geld sollte also immer wieder Mittel zum Zweck sein, aber nie Selbstzweck. Und ich musste dabei so, ich habe früher mal immer so diese Komikhefte gelesen, Mickey Mouse und Dagobert Duck, vielleicht kennen Sie die auch. Und da ist ja dieser Dagobert Duck, für den war das ja immer so ein erhabenes Gefühl, da wenn er da von seinem Sprungbrett da in den Swimmingpool springen konnte. Und dieser Swimmingpool war ja randgefüllt mit Geldmünzen. Kennen wir ja alle diese Komikhefte nicht. Aber das ist so ein Beispiel. Ja? Und ich denke auch Folgendes, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das kam ja in diesem Text auch heraus, was das Geld anbetrifft, dass wir uns genügen lassen. Und der Apostel Paulus, wenn er das so sagt, dass wir uns genügen lassen sollen, dann meint er das sicherlich nicht so, dass ich also, momentan so viel Geld habe, dass ich eigentlich nicht weiß, was ich damit machen soll und mich plötzlich doch mal frage, ja, könnte ich vielleicht mal hier und da etwas abgeben? Nein, wenn der Apostel Paulus spricht, sich genügen lassen, dann meint er damit, dass wir auf Dinge, die wir uns leisten können, verzichten können. Das meint er eben damit, wenn er davon spricht, sich genügen lassen. Dass wir wirklich auf Dinge, die ich mir leisten kann, dass ich verzichten kann, weil mir anderes wichtiger worden ist, eben dieser Vers hier, dass wir reich werden an guten Werken. Und somit, denke ich, drückt also Genügsamkeit eben auch Zufriedenheit und Dankbarkeit aus, jetzt unabhängig von den äußeren Umständen. Und so wie es ein hohes Lied der Liebe gibt, das kennen wir ja alle aus 1. Korinther Kapitel 13, so gibt es auch ein hohes Lied der Genügsamkeit. Das hat uns der Apostel Paulus niedergeschrieben, und zwar im Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 13. Das ist nämlich das hohe Lied der Genügsamkeit. Da schreibt er, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt, beides, satt sein und hungern, beides, übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Um es mal in der heutigen Sprache zu sagen, Paulus kann also in einem Fünf-Sterne-Hotel oder in einem Nobel-Hotel übernachten, er kann aber auch draußen in der Tundra oder in der Taiga oder in der Wüste in einem Zelt übernachten. Er kann Kaviar essen, aber er kann sich auch zufrieden geben mit einer schlichten, einfachen, was weiß ich, Erbsensuppe oder Linsensuppe. Das ist das, was Paulus hier in dem Philipperbrief ausdrückt. Das ist für mich so das hohe Lied der Genügsamkeit. Und das macht Paulus in diesem Text hier eben deutlich, dass wer solch eine Genügsamkeit lernt, der kann auch richtig umgehen mit materiellem Besitz. Und das Letzte, was wir in Bezug auf Geld noch beachten sollten, dass wir auch wirklich auch dann sofort handeln und auch das Gute tun, wenn uns der Heilige Geist wirklich zeigt, was zu tun ist. Und nicht immer, wir haben ja so ein bisschen so diese Art an uns, dass wir immer abwägen und dass wir dann immer reden, ja, wie, was könnte das gemeint sein oder wo, was könnte man tun und so weiter. Nicht, und zum Schluss kommt dann gar nichts raus. Und das möchte uns der Apostel Paulus auch klar machen. Dass wir wirklich also auch sofort handeln, Gutes zu tun, wenn uns der Heilige Geist das zeigt, wo es wirklich zu tun ist. Und deswegen kann der Apostel Paulus jetzt zum Abschluss hier sagen, fliehe. Fliehe jetzt hier wirklich als Qualität des Christseins. Fliehen wirklich als ein Zeichen der Entscheidung, der Weisheit und der Verantwortung. Nicht fliehen als ein Zeichen der Feigheit. Nein, nein, so ist das hier nicht gemeint. Und wir wissen, dass wir aus manchen Orten, dass wir aus manchen Beziehungen fliehen müssen. Und dann sagt er weiter, aber nicht nur fliehe, sondern jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe und der Geduld und der Sanftmut. Und ich finde das interessant, wie der Apostel Paulus das hier beschreibt, dass er sagt, jage nach. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn du dich also nicht beeilst, dann bekommst du diese Dinge nicht. Du kannst also nicht sagen, ja, ich schau mal, ob diese Dinge so in meinem Leben vorbeikommen, ob sie mir mal begegnen. Nein, nein, du musst schon hinterherrennen, wenn du diese Dinge haben willst. Das ist das Eigenartige, diese Dinge, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, die sind unheimlich schnell und flüchtig. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, jage nach diesen Dingen. Und dann weiter, im Kämpfe, das heißt Vertrauen wagen auf Jesus Christus, im Bejahen seiner Wegführung. Das ist ja auch nicht so einfach. Wenn man hier vorne steht, kann man das natürlich leicht sagen, wenn es einem momentan ja relativ so gut geht, nicht am Körper, Geist und Seele, kann man natürlich schnell sagen, ja, auch die Wegführungen Gottes, und da wissen wir, die können ja manchmal ganz, ganz anders aussehen, ja. Aber es ist eben eine biblische Wahrheit, auch die Wegführungen Gottes bejahen und dann wirklich auch abwehren des Widersachers mit Gottes Hilfe. Und dann zum Schluss sagte, und ergreife schließlich, was Gott dir gegeben hat, und halte es fest und bewahre es. Und wir haben ja vorhin schon einmal so dieses christliche Lied gut erwähnt, und ich möchte schließen mit einem Lied, das das alles im Grunde genommen nochmal so zusammenfasst. Wo es also heißt, lass mir das Ziel vor Augen, dieses Glaubensziel, lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue, im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Das war also sozusagen dieser Text, dieser Bibeltext mit dieser zentralen Botschaft, lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Und dazu muss ich wissen, wo stehe ich? Im Glaubenskampf, in der Kampfbahn, im Wettlauf, als Pilger unterwegs. Wer bin ich? Ein Gottesmensch. Eines Tages werde ich so verwandelt werden, wie Gott selber ist in seiner Herrlichkeit. Und ich muss auch wissen, was ich will, dass ich wirklich sagen kann, ja, ich brauche seine Hilfen, ich brauche seine Anweisungen, ja, ich brauche seine Befehle, damit ich wirklich zu diesem Ziel hinkomme. Amen.